Ja, dann begrüßen wir euch zum dritten Vortrag in dieser Veranstaltungsreihe, die im Anlass der Militärübung Connex hier an diesem Wochenende stattfindet. Wie ihr wahrscheinlich alle schon wisst, sind die Basler Häfen ein wichtiger Schauplatz dieser Militärübung, wo einige hundert Soldaten, also jetzt nur an diesem Ort schon, glaube ich, ein Bataillon von 700 Soldaten stationiert sein wird, um Bewachungsfunktionen zu übernehmen. Für uns von Rheinhettenversenken ist das der Anlass, diesen Stadtteil im Kontext von Connex zu thematisieren und ein bisschen zu erzählen, was hier, in welchem Zusammenhang wir das verstehen, was irgendwie der Hafen für eine Rolle spielt und was für Pläne da die Stadt eigentlich hat. Wir beginnen mit einer grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Begriff kritischer Infrastruktur, weil der ja ein bisschen im Zentrum steht, der militärischen Lageeinschätzung, was schützenswert ist und was nicht. Werden dann über den Hafen in diesem Zusammenhang berichten und über dessen Rolle für Basel, über die geplante Hafenentwicklung, die für die nächsten Jahrzehnte eigentlich ansteht. Woher wir dann den Bogen zu Rheinhetten machen, oder wie die Stadt sagt, die Dreilandvision, also die ganze stadtentwicklerischen Ideen hier für diese Quartiere und das Gebiet am Rhein unten, und ein bisschen noch erzählen, was für Erfahrungen wir von Rheinhettenversenken in diesem Kontext gemacht haben. Das klingt jetzt alles nach viel, aber wahrscheinlich sind wir schneller fertig, als uns lieb ist.
Ich erzähle jetzt ein bisschen was erstmal eben zu kritischer Infrastruktur, also was das überhaupt ist, was das umfasst und wie das auch interpretiert werden kann und was es da überhaupt geht. Ich habe dazu mal so ein bisschen geguckt, so was der Schweizer Staat jetzt für eine Definition dazu hat, und da gibt es immer so ein bisschen unterschiedliche Formulierungen, je nachdem, was für Dokumente man anschaut, also da gibt es ziemlich viel Material eigentlich. Und so die umfassendste, die ich gefunden habe, sagt, Zitat, dass kritische Infrastruktur, kurz KI, die Verfügbarkeit von essentiellen Gütern und Dienstleistungen wie etwa Energie, Kommunikation oder Verkehr sicherstellt. Großflächige Ausfälle wirken sich schwerwiegend auf die Bevölkerung und die Wirtschaft aus. Ebenso beeinträchtigen sie die Sicherheit und das Wohlergehen des Staates. Also allein an dieser Definition sieht man eigentlich schon mal, wie kritische Infrastruktur, oder was es eben umfasst, was ich gleich noch erzählen werde, eben so ein bisschen ein Fundament von dieser Gesellschaft eigentlich darstellt. Wenn einzelne von diesen KI ausfallen, ist das ein großes Problem für das Funktionieren dieser Gesellschaft. Offiziell wird das so ein bisschen wird die KI in drei Teile gruppiert. Erstens sind das Sektoren, wie zum Beispiel Energie, Finanzen und Gesundheit. Teilsektoren wie Strom, Erdöl und Erdgasversorgung. Und dann drittens noch Objekte bzw. Elemente, zu denen zum Beispiel Leitstellen, Steuerungssysteme, Rechenzentren, Stauanlagen, Betreiberfirmen und so weiter gehören. Es gibt auch, wir haben leider keine PowerPoint-Präsentation, das wäre noch sinnvoll gewesen, aber hat leider nicht mehr gereicht. Es gibt auch so eine relativ große Tabelle, die auch der Schweizer Staat herausgegeben hat, wo das alles nochmal so viel detaillierter auch aufgeführt wird. In dieser Aufstellung werden diese verschiedenen Infrastrukturen nochmal unterteilt in verschiedene Arten von Kritikalität, also in dem Sinne, wie schützenswert gewisse Infrastrukturen sind. Das wird unterteilt in eine sehr große Kritikalität, eine große Kritikalität und eine reguläre Kritikalität. Und wenn man sich diese Liste so ein bisschen anschaut, dann lässt sich da schon auch sehr viel rauslesen, worum es dem Staat eigentlich geht, was sehr wichtig ist zu beschützen, um diese Gesellschaft weiterzuführen. Was ich zum Beispiel sehr frappierend finde, ist, dass zum Beispiel die Banken eine sehr große Kritikalität besitzen, die Lebensmittelversorgung aber nur eine große. Also da werden schon auch so ein bisschen Prioritäten gezeigt. Und was ich vor allem auch sehr wichtig finde in diesem Zusammenhang, und da gibt es auch eine große Diskussion darüber, ist, dass es so ein bisschen eine Bedeutungsverschiebung gibt, was wie schützenswert ist. Also es gibt so eine leichte Dezentralisierung im Sinne von, dass eben diese kritischen Infrastrukturen, die sind wie über das ganze Territorium verteilt. Die sind nicht irgendwo zentralisiert, als jetzt ein bisschen plumpes Beispiel, ein Palast, wo der König drin wohnt oder so, sondern es ist wie überall findet man eigentlich Infrastruktur, die in einem Krisenfall von der Armee beschützt werden würde, wie jetzt zum Beispiel eben in diesem Connex 15 Zusammenhang. Was da eben auch auffällt, ist, dass es vor allem um Flüsse geht, die beschützt werden sollen, also zum Beispiel eben die Geldflüsse, wenn es um die Banken geht, um die Warenflüsse, zum Beispiel Schienenverkehr und Straßenverkehr, die eben so eine sehr große Kritikalität besitzen. Und dann ein weiterer wichtiger Punkt halt der Informationsfluss, also die Telekommunikation, die Informationstechnologien und so weiter. Das ist dann je nachdem auch noch eine spannende Diskussion, vielleicht im Anschluss, je nachdem, was die Leute Lust haben zu diskutieren, wie man auf solche Veränderungen irgendwie reagiert oder was das eigentlich heißt für unsere Gesellschaft, wie sie funktioniert und wie durch diese Strukturen oder diese Bedeutungsverschiebungen auch Macht und Herrschaft ausgeübt werden oder wie andere Funktionen bekommen. Wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, dass eigentlich KI diese Gesellschaft am Laufen erhalten und eine Übung wie Connex 15, die den Schutz dieser Infrastrukturen trainiert, muss man sich immer auch fragen, so, okay, gegen wen werden diese Strukturen geschützt? Wenn man sich so ein bisschen vergangene Übungen anschaut, die das Schweizer Militär gemacht hat, wie zum Beispiel Stabilo Due im 2012, die Übung Paper 2013 oder C4 2015, dann wird ziemlich offensichtlich, also die Armee beantwortet diese Frage eigentlich gleich selbst, dass es eigentlich letzten Endes um soziale Unruhen geht, um Aktivisten, die beispielsweise ein Kraftwerk sabotieren wollen. Das stand in einem Interview mit einem relativ hohen Militär, dass man sich auf solche Sachen vorbereitet und dann eben Flüchtlinge, die so ein bisschen zu den neuen Feindbildern der Gegenwart werden und halt so diese regulären oder synchronen Konflikte, asymmetrischen Konflikte ein bisschen in den Hintergrund treten. Genau. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu dem Teil noch Fragen gibt. Man kann das Thema noch ewig weiter diskutieren, aber weil es jetzt in dem Sinne nicht ein Vortrag über kritische Infrastruktur ist, sondern eigentlich um den Hafen und dieses Rhein-Hatton-Projekt, würde ich sonst, wenn es keine Fragen mehr gibt, zum Basler Rheinhafen übergehen und da so ein bisschen erzählen, was da passiert und wie das überhaupt aufgebaut ist. Wenn das okay ist, Fragen? Keine? Gut. Der Basler Rheinhafen, das klingt so, als wäre das ein Hafen, aber das sind eigentlich drei Teile, die alle zusammengehören. Also drei Standorte. Der erste ist in Kleinhüningen, das ist gleich hier um die Ecke. Der zweite ist in Biersfelden und der dritte in Muttenz. Und diese drei Standorte sind eigentlich der wichtigste Umschlagplatz für die Importwirtschaft der Schweiz. Das ist der Ort, wo die meisten Waren von Containerschiffen auf zur weiteren Verladung, sei es Schiene oder Straße, verladen werden. Was hier noch speziell ist beim Kleinhüninger Hafen, ist, dass dort wie ein Reservelager ist für den Katastrophenfall, also dass dort irgendwie Millionen Tonnen von Getreide gelagert werden oder Medikamente, die dann eben in einem Ernstfall an die Bevölkerung verteilt werden würden. Wir glauben, dass mitunter deshalb auch eben genau dieser Hafen hier für die Regierung oder die Armee besonders schützenswert ist. Ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert, um so ein bisschen die Dimensionen zu veranschaulichen, eben wie groß das Volumen ist und was dort alles so gehandelt wird über den Rheinhafen. Zum Beispiel werden jährlich 5,7 Millionen Tonnen Güter importiert. Das sind etwa 10-12% aller nationalen Importe, also das ist richtig viel. Der Export ist da nicht so wichtig, das sind nur 1,1 Millionen Tonnen. Das läuft eigentlich dann alles, also das allermeiste läuft über die Niederlande, also wo die Containerschiffe halt zwischen wahrscheinlich Rotterdam und hier halt verlaufen. Und In Bezug auf die Qualität der transportierten Waren, ist das vor allem, sind das so Öle, also Mineralöl, Erdöl und halt die ganzen Diesel- und weiteren Ölerzeugnisse. Das ist etwa die Hälfte all dieser Waren besteht daraus. In Bezug auf die Dieselimporte sind das zum Beispiel 30% des gesamtschweizerischen Imports. Und da die ganze Industrie und eigentlich alles irgendwie Kraftstoffe braucht, um zu funktionieren, ja, ist es auch klar, dass dann so ein Ort auch beschützt wird, weil sonst bricht so ein bisschen alles zusammen. Neben den Ölerzeugnissen gibt es noch 14% Baustoffe, 9% Nahrungs- und Futtermittel und andere Güter wie Eisen, Stahl und sonstige Erzeugnisse. Das Terminal hier, oder die zwei Hafenbecken sind es, glaube ich, wurden in den 80er Jahren gebaut und mittlerweile beträgt das jährliche Volumen an Containern, die hier verladen werden, 60.000 Stück. Also das ist ziemlich viel. Die geografische Lage, die der Basler Rheinhafen hat, ist sehr vorteilhaft, so für so ein, also es ist wie so ein Standortvorteil eigentlich, weil es ist halt so ein bisschen Nadelöhr, wo der Rhein halt die Grenze passiert und dann halt eben, es muss wie hier durchgehen, wenn es über das, wenn es mit den Containern gemacht wird. Und aufgrund dessen ist eigentlich ein Ausbau bzw. eine Erweiterung und Verschiebung der Hafenanlagen hier im Quartier geplant. Und darüber werden wir jetzt auch noch ein bisschen mehr erzählen, was du machen wirst.
Okay. Es wird wahrscheinlich sehr abgehakt sein und verwirrend. Ihr könnt ruhig Fragen stellen im Verlauf meines kurzen Vortrags. Also, es geht darum, okay, ich muss mich jetzt entspannen, tut mir leid. Die Vision sozusagen ist die, dass man ein trimodales Projekt im Sinne hat. Trimodal heißt Schiene, Straße und Bahn an einem Ort. Das wäre eine Zentralisierung von diesen äußerst wichtigen Sachen zum Transport von diesen Gütern, die da die ganze Zeit rein und rauskommen. Was natürlich jetzt in Bezug mit Connex auf einer Seite sehr vorteilhaft ist, wenn alles an einem Ort konzentriert, dann muss man nur diesen einen Ort beschützen. Gleichzeitig, wenn man nur diesen einen Ort hat und den dann verkackt hat, dann ist das alternativlos. Okay. Also ist das eigentlich nicht kompliziert. Ich könnte jetzt natürlich in die Tiefe gehen, aber ich sage nur so viel. Hier gibt es jetzt zwei Hafenbecken, Hafenbecken 1 und Hafenbecken 2. Und Hafenbecken 1 ist natürlich sehr störend, weil die Stadt hat entdeckt, dass es ja durchaus lukrativ ist, dort lieber guten Wohnraum zu bauen für gute Menschen, die gut verdienen. Deswegen möchte man den dritten Hafenbecken bauen und den ersten schließen. Der dritte Hafenbecken wäre aber nur ein Witz, weil der dritte Hafenbecken wäre eine Erweiterung von dem zweiten Hafenbecken. Okay. Jetzt möchte ich in die Vergangenheit gehen und ihr könnt mir ruhig einfach dazwischen Fragen stellen, wenn ihr das irgendwie nicht versteht, weil ich finde das total chaotisch alles. Ich möchte in die Vergangenheit gehen, wie ich bereits sagte. Im Jahre 97, ein guter Freund von dem heutigen Staatspräsident, genau, Markus Ritter, hat einen Anzug betreffend Hafenplanung in Basel und der Region und zukünftige Wohnquartiere am Rhein gemacht. Und ich zitiere daraus, er sagt, Kleinbasel Nord weist bekanntermaßen eine sehr ungünstige Stadtstruktur auf. Ein Teil der sozialen Probleme in Kleinbasel Nord ist bedingt durch diese schlechte bauliche Stadtstruktur und die völlig ungenügende Freiraumversorgung in Kliebeck und in Kleinhüningen. So. Dann hat Regierungsrat das 2 Jahre lang behandelt und dann 1999 haben sie gesagt, ich zitiere auch ein paar Sachen, ist zum Beispiel, dass die gegenwärtig als Hafenareal ausgeschiedenen Flächen auch künftig zur Bewältigung des Güterverkehrs nötig sind. Das zur Verfügung stehende Hafenareal dürfte im Zuge der Containerisierung ganzer Warenströme eher zu knapp sein, weil die für den Umschlag von Containern nötige Infrastruktur mit großem Raumbedarf verbunden ist. Ein positives Investitionsklima setzt gesicherte Baurechtsverhältnisse voraus und damit eine verlässliche Hafenpolitik. Und wesentlich ist auch die Tatsache, dass alle Hafenareale dank ihrer Lage und umfassender Infrastruktur für den Wasser- und landseitigen Güterumschlag gut oder sogar sehr gut geeignet sind und deshalb Veränderungen am gegenwärtigen Nutzungskonzept sehr gut überlegt sein sollen. Also, diese Person hat 1997 bereits ein Auge geworfen auf dieses Areal. Und damals wurde diese Vision aus wirtschaftlichen Gründen abgeschmettert, sozusagen. Jetzt ist viel Zeit vergangen, natürlich. Ja. Ist viel Zeit vergangen und in der Zwischenzeit ist passiert, dass 2003 SBB Cargo, das ist ein Güterverkehr auf der Schiene, ein logistisches Unternehmen, ist niemandem aus der Schweiz unbekannt. Sie haben bemerkt, sie haben nicht genug Kapazitäten und sie würden ausbauen auf dem DB-Areal, was in der Nähe von dem Hafen ist. Und 2006 hat man ihnen gesagt, ja, ihr nehmt noch den Hafenbecken 3 dazu. Das heißt, dass auf diesem Areal, was eigentlich für Schienen und Straßen, dass dieses Areal, was eigentlich für Schienen- und Straßenausbau vorgesehen war, jetzt noch der Hafenbecken dazu kommt. So. Also es würde ihnen also aufs Auge gedrückt und sie müssen jetzt damit klarkommen. Das ist so jetzt ein bisschen, was passiert ist. Sind alle damit klar, gut. Jetzt möchte ich ein bisschen über jetzt erzählen, was in der Stadt Basel so passiert. Es gibt einen wichtigen Umschlagplatz auf dem Dreispitz. Wolfbahnhof, dort geht es um Schiene und Straße. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Stadtentwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Und dieser Umschlagbahnhof wird bald Platz machen für die weitere Stadtentwicklung, für die Erweiterung von diesem Dreispitzquartier, die jetzt ziemlich an Hochtouren läuft. Gleichzeitig wurde hier am Rhein beim Novartis, haben schon einige gesehen, diese wunderbare architektonische Scheiße, entlang der Rhein, die bauen da so eine Laufpromenade oder was auch immer das sein soll. Früher war dort Bahnhof Hafen St. Johann, ist auch nicht mehr da. Also das sind jetzt 2 kritische Infrastrukturen, die Platz machen müssen. Und jetzt natürlich der Hafen hier, der auch verschoben werden muss und somit Platz für die Stadtentwicklung machen. Das heißt, was wir zwischen 1999 und 2006 beziehungsweise jetzt feststellen können, dass diese Priorität sich verlagert hat und dass die Stadtentwicklung und Metropolisierung von Städten viel, viel wichtiger geworden ist. Jetzt möchte ich ein bisschen aus der Gerüchteküche erzählen. Okay. Als diese Sache öffentlich gemacht wurde, wurde vor allem gesagt, dass der Hafen, der Rotterdam und Antwerp Hafen sich weiterentwickeln, bauen aus und wenn man klarkommen will mit dem Güterstrom, der entlang Rhein in diese Richtung schifft, muss man auch ausbauen. Und die Kapazitäten von jetzt, die reichen vorne und hinten nicht. Das heißt, wir müssen den Hafen ausbauen und dadurch, dass wir den Hafen ausbauen, wird dieses Stück Land zufällig frei und das ist ja auch ganz gut, weil dann können wir ja da was bauen. Mittlerweile.
Also, da muss man vielleicht noch kurz erklären für die Leute, die jetzt so den lokalen Kontext nicht so gut kennen. Also es gibt wie so ein jetzt mittlerweile ehemaliges Hafenareal, wo halt die ganzen Hafenanlagen abgerissen wurden, eben wo du jetzt gerade drüber sprichst.
Mhm. Dort.
Genau, und der Hafen, der noch besteht, wo eben dieses Hafenbecken 1 und 2 ist, wo es erweitert werden soll, ist eigentlich nebendran. Also es gibt sowieso diese zwei Flächen von dem Hafen, der jetzt noch läuft und funktioniert, von, mit den Zahlen, die ich jetzt gerade erzählt habe. Und dann gibt es diese Fläche, die jetzt quasi für die Stadtentwicklung oder für die Bebauung eigentlich freigegeben wurde. So.
Genau. Genau. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man hat vorgegaukelt die ganze Zeit, kurz gefasst, Wachstum, wir müssen uns dem Wachstum anpassen. Jetzt ist rausgekommen, dass der Hafen und das alles sich der Stadtentwicklung anpassen muss. Zum Beispiel durch eine Pressemitteilung von drei Terminalbetreiber, die hier auf dem Hafen tätig sind. Nachdem diese ganze Entwicklung von diesem neuen Hafenbecken äußerst untransparent vor sich gegangen ist, wurden gewisse Unternehmen ausgeschlossen sozusagen oder fühlten sich ausgeschlossen, wollten aber nicht den Mund aufmachen, weil sie Angst hatten, benachteiligt zu werden. Und jetzt, also alles, was ich erzähle, ist das absolute Gerüchteküche. Okay? Und jedenfalls haben jetzt drei von diesen Terminalbetreibern eine Pressemitteilung rausgelassen, wo sie ganz klar sagen, dass sie der Stadtentwicklung Raum machen müssen und deswegen jetzt nach Weil am Rhein gehen werden und dort etwas anderes aufbauen. Und gleichzeitig ist das, das ist jetzt auch natürlich eine reine Vermutung, es ist so, dass auf diesem Areal, wo dieser Industriezweig weiterentwickelt werden soll und zentralisiert werden soll, überhaupt nicht genug Platz für diese drei Module gibt, also Schiffstraße und Schiene. Aber man tut so, als ob. Und ja, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen, außer dass man wird immer angelogen von allen Seiten. Und man weiß nie, was sie wirklich wollen. Und jetzt gebe ich weiter an
Cyril. genau, was vielleicht zum Verständnis dieser ganzen Hafenentwicklungsgeschichte wichtig ist, ist, dass es wie so einen Masterplan gibt für diese Gegend, weil hier in Basel sind wir ja an der deutschen Grenze und eigentlich auch an der französischen Grenze, das sogenannte Dreiländereck, und es gibt so eine Entwicklungsvision Dreiland, heißt das so von den offiziellen Stellen her, was eigentlich ein großes Stadtentwicklungskonzept ist, was sowohl Veränderungen in Deutschland, Frankreich als auch der Schweiz beinhaltet. Diese Hafenentwicklung oder dieses Bau dieses neuen Container-Terminals ist ein Teil davon. Und eben, wie vorhin gesagt wurde, dieses ehemalige Hafenareal, das jetzt momentan brach liegt, weil es rückgebaut wurde, dort soll eigentlich ein neues Quartier entstehen, das unter dem Namen Manhattan so ein bisschen den Weg in die Öffentlichkeit gefunden hat. Und ja, es ist wie wichtig zu sehen, dass das alles in einem Zusammenhang irgendwie passiert. Das sind nicht losgelöste Entwicklungen, also nicht unabhängige Entwicklungen, sondern das sind, ist eine gemeinsame Planung, die da mit 1000 verschiedenen Partnern und Stellen irgendwie geführt wird. Und deswegen ist es immer auch wichtig, wenn man über den Hafen spricht oder diese Erweiterung, dass man dann auch über dieses Manhattan, dieses neue Quartier, das sie bauen wollen, spricht. Und ich würde jetzt einfach noch ganz kurz noch so ein paar Eckpunkte dazu sagen, was das überhaupt ist und was da eigentlich geplant ist. Das hat, also diese Entwicklungsvision Dreiland, die hat eigentlich schon, ich glaube, 2006 oder 2008 angefangen, ich weiß nicht mehr genau wann. 2011 ist so ein Modell, haben sie so eine Visualisierung von diesem Projekt veröffentlicht. Das ist auch in diesem Reader drin. Ich weiß nicht, ob man das, vielleicht kann man auch noch ein paar Exemplare rumgeben, weil es ist noch, es macht es einfacher, um zu verstehen oder so ein bisschen die Seite 30.
Ja, die sind zum Mitnehmen. Wir freuen uns über Spenden oder Beiträge für die Druckkosten. Kann man da irgendwo in eine Kasse oder in den Laden reinschmeißen?
Genau, also auf jeden Fall auf Seite 30 oben ist eben diese erste Vision von 2011 vom niederländischen Architekturbüro MVRDV. Das zeigt, also dieses Manhattan-Ding ist eigentlich dieses Teil in der Mitte, diese Halbinsel mit den Hochhäusern, die da so schön glasig dargestellt worden werden. Wir befinden uns momentan so auf der Seite links unten davon. Also dieses Areal ist eigentlich gleich anschließend hier auf der anderen Seite der Gleise. Also so, wir sind etwa hier oder so. Und dieses, um es noch ein bisschen zu erklären, im oben links dieser Block, das ist der Novartis Campus, also das Hauptquartier dieses Pharma, riesigen Pharmaunternehmens, was schon heute existiert. Und dieses Quartier rechts mit diesen komischen Dreiecksbauten ist das sogenannte Quartier du Diamant, in Hunang in Frankreich. Genau, und ich erzähle jetzt noch ganz kurz eben zu den Hochhäusern, was da eigentlich alles passieren soll. Da sollen eigentlich Arbeitsplätze und Wohnraum für 10.000 Personen jeweils in den nächsten 10 bis 20 Jahren geschaffen werden. Dieses Quartier du Diamant ist eigentlich ein Life Science Cluster, der wie so ein bisschen anschließt an die ganze Pharmaindustrie, die in Basel sowieso schon sehr präsent ist. Interessant dort ist zum Beispiel, dass es halt diese direkte Brückenverbindung gibt zu diesem Manhattan-Ding, was dann schon auch so ein bisschen zeigt, wohin die Reise gehen soll, weil es natürlich sehr angenehm, wenn man dort wohnen kann und dann gleich über die Brücke zu seinem neuen Arbeitsplatz kommt. Vielleicht noch einige Worte zu diesem Novartis Campus oder eben zur Wichtigkeit der Pharmaindustrie in Basel. Der Novartis Campus, eben dieses Hauptquartier, ist eigentlich eine Art Gated Community. Also das ist abgeschlossen mit, das ist eigentlich eine Stadt in der Stadt, so ein bisschen. Das ist, hat Zäune rundherum, Kameraüberwachung, ist völlig rauchfrei. Es hat eine eigene Apotheke, einen eigenen Supermarkt, ein eigenes Migrationsbüro für die Expats, die hier arbeiten kommen. Die Novartis hat Straßen privatisiert und sie in dieses Campusgelände eingegliedert, also die Verlängerung der Hüninger Straße heißt sie, glaube ich. Dem Novartis Campus gehören auch an einer Straße, die gleich angrenzend an das Gelände ist, gehören eigentlich fast alle Häuser, wo man sich auch überlegen kann, was das dann vielleicht in Zukunft heißt, je nachdem. Jetzt eben, was du noch angesprochen hast mit diesem Hafen St. Johann, der wurde von der Novartis für läppische 100.000 Franken abgekauft und sie bauen jetzt dort einen Privatpark für ihre Mitarbeitenden mit noch einer Rheinpromenade und einem begehbaren Restaurant für die Öffentlichkeit oder für die Leute, die halt nicht jetzt zu Novartis gehören. Also es ist wie so, wenn man dieses Manhattan-Ding spricht, ist es sehr wichtig, auch über den Campus, über den Novartis Campus zu sprechen, weil wir das Gefühl haben, dass die Pharmainteressen schon auch sehr maßgeblich daran beteiligt sind, wie gebaut wird, vor allem im Umkreis eben von diesen ganzen Life Science Forschungsstationen. Gleichzeitig ist eine eine Entwicklung, die sicher auch noch stattfinden wird, eben auf dieser momentan brachliegenden Stelle, dass das Rheinufer erschlossen wird. Also jetzt momentan ist da eigentlich noch Badeverbot und es ist eher so ein bisschen unzugänglich. Aber jetzt, so seit ein paar Jahren, kommen da mehr und mehr halt Leute hin und es ist so ein bisschen so eine Party-Ecke auch geworden. Wenn man sich sonst so das Rheinufer in Basel anschaut, dann sieht man, dass die Stadt da sehr klug vorgegangen ist und das Rheinufer so ein bisschen so hergerichtet hat, dass da halt Leute verweilen können, dass dadurch auch eine gewisse soziale Kontrolle irgendwie existiert, weil es Büvetten gibt, also so Bars in so Containern. Es verliert dadurch so ein bisschen dieses, ja, es ist so ein bisschen ein dubioser Ort und man geht da nicht unbedingt hin und so, was wir halt auch so ein bisschen deuten als so ein bisschen eine stetige Attraktivierung dieses Gebiets. Auch quasi im Hinblick darauf, dass dann irgendwann da halt fett gebaut wird und halt ein neues Quartier letztlich hingeklotzt wird. Genau. Ah, vielleicht noch eben jetzt auf diesem ehemaligen Hafenareal, eben auf dieser Brache, wo dieses Teil hinkommen soll, da sind momentan sehr viele Zwischennutzungen und ein besetzter Wagenplatz drauf. Da könnte man jetzt nochmal eine eigene Infoveranstaltung oder Präsentation dazu machen, das machen wir jetzt nicht. Aber einfach, dass man es sich ein bisschen vorstellen kann. Ich weiß also nicht, ob das jetzt für die Leute, die jetzt von auswärts da sind, ob das so einigermaßen nachvollziehbar war, was da geplant ist, oder sonst müsst ihr euch melden.
Was ist mit dem zweiten Entwurf? Oder warum gibt es den zweiten?
Das kommt noch. Was das ist?
Ja.
Also diese Dreiecksgebäude.
Dieses Dreieck, was in Frankreich liegt.
Also das sind ja auch dreieckige Gebäude, deswegen habe ich Dreieck gesagt.
Ah, okay. Aber, was
aber das ist eben
für
Life Science Forschung. Aber es ist halt der Novartis Campus, also es ist eigentlich die ganze, diese Rheinseite über der Campus, in dem dieses neue Quartier dann hinkommt, das ist jetzt eigentlich schon alles Pharmaindustrie. Also es ist einfach so, das weitet sich einfach aus, es ist grenzüberschreitend.
Und das ist schon auch Wohnen da, war da die Idee, oder? Garde du die in Hünen?
Ich glaube nicht. Unklar. Ja.
Ja, ganz schön. An diesem Punkt ist es jetzt angebracht, vielleicht mal ein bisschen auszuholen, aus welcher Position wir hier eigentlich erzählen. So Rheinhatten versenken, die Gruppe eben befasst sich jetzt schon seit längerem mit dem Thema Aufwertung und konzentriert sich eigentlich, wie der Name schon, Rheinhatten versenken, wie der Name schon sagt, auf dieses konkrete Projekt, das die Stadt irgendwann 2011 oder eben nein, 2008 angefangen hat zu planen. 2011 ist dann diese erste Visualisierung veröffentlicht worden. Und auch in dem Jahr wurde Rheinhatten versenken gegründet. Das so ein bisschen also die Vorgeschichte, würde ich sagen, tut mir übrigens leid, wenn es ein bisschen holprig wird. Ich bin nur mäßig gut vorbereitet, aber ich versuche es. In dieser Zeit wurde so das Thema Stadtentwicklung in Basel an verschiedenen Ebenen auf sehr vielfältige Weise zu einem wichtigen Thema. Also die Wohnungsknappheit war da schon lange im Gange und spitzte sich immer weiter zu. Gerade im Quartier St. Johann, also auf der anderen Rheinseite, kam es zu ziemlich großen Veränderungen mit Neubauten von Voltaplatz, Autobahnzufahrten, Abriss von Altbauten und fetten Neubauten, die sie dahingestellt haben. Die Voltamatte, ein Park, sagen wir mal Wiese, da wurde umgestaltet, die Häuser an der Wasserstraße waren da gerade Großthema. Also es war so, und immer ging es halt irgendwie darum, was macht die Regierung mit der Stadt und wie plant sie hier und was hat das mit uns zu tun oder welche Rolle wird da eigentlich den Menschen irgendwie gegeben. In diesem Zusammenhang entwickelten Leute oder versuchten Leute eine radikale, antagonistische Position zum Thema Stadtentwicklung in einer kapitalistischen Gesellschaft zu entwickeln. es gab eine Reihe von kleinen Quartierumzügen oder Demos, wo es auch darum ging, die eigene Position so ein bisschen sichtbar zu machen und die Stadtpolitik da zu kritisieren. In dieser, irgendwie tauchte oder entstand dann so ein bisschen kollektiv der Wunsch, sich auf ein Projekt zu fokussieren und nicht nur, also die Thematik nicht nur so breit und ein bisschen abstrakt zu behandeln, sondern halt sich wirklich mit Leuten in einem Quartier, mit Betroffenen irgendwie zu organisieren, breiter zu werden und halt auch wirklich lange an etwas oder so ein bisschen nachhaltig an etwas nachhaltig. Sagt man, kontinuierlich an einem konkreten Projekt dran zu bleiben. Und diese Visualisierungen und die Beschreibungen, die dann aufgetaucht sind, ich glaube in der ersten Hälfte 2011, waren da eigentlich ein sehr naheliegender Startpunkt. Auch weil die Quartiere hier, also wo wir uns jetzt gerade befinden und auch noch rein, also eigentlich so, ja, das untere Kleinbasel zu den ärmsten Quartieren Basels gehören, mit dem tiefsten Steuereinkommen irgendwie und so weiter. Und ein neues Quartier am Rhein ganz klar schwerwiegende Folgen haben wird für die Leute hier. Also, und wir haben dann begonnen, mit so zu Quartiergrillfest, so ein Quartiergrillfest einzuladen, dann zu einer Quartierversammlung, wo es halt fest darum ging, die Nachbarn und die Leute hier zu informieren, was plant hier die Stadt und was hat das mit den Bewohnern und diesen Quartieren hier zu tun. Gleichzeitig hat die Stadt auch also Info- und Partizipationsveranstaltungen organisiert, wo ganz verschiedene Leute, die sich gegen dieses Projekt oder die gegen dieses Projekt waren und das immer noch sind, halt auch teilgenommen haben und da sozusagen störend mitdiskutiert haben und versucht haben, den Verantwortlichen der Behörden, die diese Veranstaltungen so gemanagt haben, ja, man hat versucht, denen so ein bisschen die Kontrolle über die Veranstaltung und über die diskutierten Punkte zu entreißen, was teilweise überraschend gut funktioniert hat, würde ich sagen. Und es ist auch ein wichtiger, ich glaube, so war dann auch waren gute Momente, um so ein bisschen einen Gegenstandpunkt einzunehmen gegen die Propaganda der Stadt, die halt schon daraus besteht, dass eine Aufwertung was Gutes ist für ein Quartier, dass es hier mehr Platz braucht, dass es ja, die Häuser sind dann für alle da und so, es hilft ja allen, wenn man mehr Platz hat, wenn man weniger Wohnungen hat und so weiter und es ist ja schön hier am Rhein und so, wer will da nicht schon, wer will nicht am Rhein wohnen und so. Also, und irgendwie ist es gelungen, so ein bisschen diesen Diskurs da zu stören und auch irgendwie aufzuzeigen, dass es da Widerstand dagegen gibt. Auch oder ganz wichtig dabei war, dass es halt nicht nur jetzt unsere Gruppe gab, sondern dass es auch ganz viele andere Leute, inklusive zum Beispiel dieser Genossenschaft hier, wo wir uns im Gemeinschaftsraum befinden, auch da viele Leute gestört hat, was die Stadt da plant und viele Leute haben sich da zusammengesetzt und es gab unter dem Namen Klebeck-Insel dann so etwas wie eine große, breite, ziemlich heterogene Vernetzung, die bis heute existiert und insofern wertvoll ist, als dass man da so eine gewisse Arbeitsteilung, also sie ermöglicht halt eine gewisse Arbeitsteilung, also da sitzen halt zum Teil auch dann Politikerinnen des linken Randes der parlamentarischen Ebene sozusagen, genauso wie Leute, die sich für ein Öko-Quartier einsetzen, also es ist wirklich sehr breit, und, aber eben ermöglicht dann halt, dass die Leute irgendwie, wo sie halt immer sind und Interesse haben, irgendwie so ein bisschen am Thema dran sind und sich dann immer wieder austauschen und es auch nicht zu Distanzierungen kommt gegenseitig. Rheinhessen versenken hat dann eigentlich erst im Laufe dieser Zeit wirklich so die schon anfänglich vorhandenen Positionen weiter ausdifferenziert und vertieft. Also es war eigentlich auch so inhaltlich ein guter, also es war wie so parallel zum Handeln, konnte man da so ein bisschen seine eigene Positionen und Analysen irgendwie vertiefen und auch dann in Texten, Flyern und Veranstaltungen irgendwie gegen außen tragen. Und insgesamt würde ich sagen, ist es gelungen, radikale Position wirklich irgendwie sichtbar zu machen. Also heute ist es schwierig oder komisch, wenn eine Zeitung über dieses ganze Thema berichtet und nicht auch noch über den Widerstand redet. Ich weiß jetzt nicht, was ist. Irgendwo gibt es sogar die Soziologen kommen nicht mehr drum herum. Es gibt so ein Buch dazu, wo die nur über quasi widerständische Bewegungen hier im Zusammenhang mit der Hafenentwicklung irgendwie geforscht haben. Das ist so mäßig interessant, aber einfach nur so die Tatsache, dass es sowas gibt und dass es so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja, ich gebe es sonst auch mal rum, ist noch erwähnenswert. Und auch die Stadt, dazu komme ich dann am Schluss noch, wurde so eigentlich gezwungen, auf die Kritik einzugehen, also in weiteren Texten und Beschluss des Regierungsrates wird teilweise sogar die Sprache aus kritischen Texten übernommen, also so Gentrifizierung taucht da plötzlich als Begriff auf, wird dann natürlich irgendwie dagegen argumentiert und so weiter, aber das ist wie so irgendwie ihr Versuch, quasi die Kritik, aber naja, jetzt greife ich vor. Auf jeden Fall, was wollte ich denn noch sagen? Ja, eben, ich habe jetzt schon ein paar Mal unsere Positionen so irgendwie angestönt. Um das vielleicht kurz auszuformulieren, wir vertreten so ein bisschen die Haltung, hey, Finger weg vom Quartier, wir wollen, dass die Stadtentwickler und Entwicklerinnen uns in Ruhe lassen. Solange quasi in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, stehen hinter allen Bauprojekten Kapitalinteressen und also der Wunsch nach Profit, das Profitstreben, und solange sind wir dagegen, dass hier irgendwas quasi gebaut wird. Egal, also man hat uns darum auch so ein bisschen den Titel der Total oder was der ewigen Verweigerer an. Ja, wir setzen eher auf eine Selbstorganisierung der Leute in einem kleinen lokalen Kontext, die sich dann für oder gegen quasi Aufwertung und Verdrängung einsetzen können in ihren Straßen, in ihren Häusern, in ihrem Quartier. Für uns ist die Ebene, auf der wir agieren, ist eigentlich eine ist außerhalb der parlamentarischen, vorgegebenen politischen, des parlamentarischen Rahmens. In Bezug zum Hafen, das war zwar nie so im Vordergrund, aber es war auch immer quasi eine Kritik da an der grundsätzlichen Idee, den Hafen auszubauen, weil das halt eigentlich nur in der Logik der Konsumgesellschaft und der Warenströme und des ewigen oder des quasi permanenten Wachstums, nur da macht es Sinn, einen Hafen auszubauen oder und das zu hinterfragen. Oder, schien uns eigentlich auch immer wichtig. So. Eben, ja, das dauert jetzt schon länger. Wir haben viele Erfahrungen sammeln können in dieser Zeit. Das ist auch nicht, also mir sind weder alle eingefallen noch wäre es, glaube ich, möglich jetzt, aber wenn dann Fragen kommen oder könnt ihr gerne nach weiteren Fragen, aber vielleicht so ein paar Punkte sind eine gewisse, also wir sahen uns zum Beispiel einer gewissen medialen Hetze ausgesetzt zum Teil. Die Tatsache, dass man sichtbar irgendwie ist und auch einen Namen hat und immer wieder irgendwo auftaucht oder selber Veranstaltungen macht, hat ein bisschen auch dazu geführt, dass zumindest eine Zeit lang wirklich auch Leute von uns persönlich durch die Medien gezerrt wurden mit Name und so eine gewisse Hetze da stattgefunden hat. Andererseits ist es teilweise gelungen mit Interviews oder eigenen irgendwie Auseinandersetzungen, also so auch Inhalte in den Medien so zu platzieren. Wir haben gemerkt, dass so, oder es war wie auch logisch, so ein, also sich auf ein längerfristiges Projekt einlassen, heißt halt, oder hat auch gezeigt, dass es eine andere Form von sich organisieren braucht, als so das ein bisschen klassischere Kampagnen-Ding von man macht mal ein paar Monate das Thema und dann geht man irgendwie zum nächsten, das einem interessiert. So. Es ist aber auch sehr spannend, wo dran zu bleiben, finde ich. Also ich finde auch, es ermöglicht auf die Länge sehr viel Bekanntschaften mit Menschen. Also man merkt halt auch, was daraus wird irgendwie. Also ein wichtiger Punkt, den so ein bisschen selbstkritisch zu sein, ist, man muss sagen, dass es nicht gelungen ist, einen Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers so wirklich einzubeziehen. Also was inhaltlich halt ankommt, das ist immer schwer messbar oder eigentlich unmöglich messbar. Da haben wir eigentlich eher gute Momente immer wieder gehabt, seien es irgendwie Quartierläden, die immer gerne irgendwie Plakate aufgehängt haben oder so sonstige Begegnungen mit Leuten. Aber jetzt wirklich quasi Leute, die sich einbringen oder die auch an Veranstaltungen kommen, da muss man schon sagen, das beschränkt sich dann so ein bisschen auf den Schweizer oder mitteleuropäischen Teil der Bevölkerung hier. Und das Sprachliche kann es nicht alleine sein, weil es wurde durchaus auch probiert mit Übersetzungen, also übersetzte Flyer und Übersetzungsangeboten an Veranstaltungen, denen irgendwie entgegenzuwirken, hat aber irgendwie bisher noch nicht gefruchtet. Eine spannende Erfahrung ist halt, oder spannend ist zu beobachten, wie die Stadt mit so Kritik und Widerstand umgeht. Also das System funktioniert extrem ausgeklügelt und perfide. Es wird versucht, quasi kritische Stimmen einzubeziehen, Kritik aufzunehmen, die Kritik versanden zu lassen. Es gab ziemlich schnell, hat die Stadt die sogenannte Begleitgruppe eingerichtet, bei der Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers eingeladen waren, irgendwie, ich weiß nicht mehr, einmal im Monat oder so, sich mit Vertretern der Planungsgruppe der Behörden zusammenzusetzen und wo eigentlich so quasi theoretisch hätten da die Leute mitreden können und wären informiert worden, was so geplant ist und so weiter. Das wäre auch eigentlich, könnte man auch länger drüber reden. Kurz gesagt, ist es eigentlich in einem ziemlichen Desaster geendet. Die Leute, die sich da wirklich reingegeben haben, waren eigentlich spätestens nach einem Jahr, eineinhalb ziemlich frustriert, weil da gar nichts rauskam, es wurde nichts eingehalten, es kamen keine Infos da, es wurde nie irgendwie, geschweige denn, dass man irgendwie über etwas entscheiden hätte können. Also und das war auch einfach so durchschaubar, dass die Stadt eher ein bisschen doof dasteht jetzt. Und ich würde mal sagen, das ist tatsächlich ein bisschen gescheitert mit dieser Begleitgruppe. Eine weitere Strategie ihrerseits, und jetzt komme ich noch kurz eben auf dieses zweite Bild auf Seite 30. Die Stadt hat ihre eigenen Visionen und das eigene Projekt relativiert im Laufe der Zeit. Weil die ersten, diese Hochhäuser oder diese Hochhaussiedlung eigentlich wirklich breit auf Unverständnis gestoßen ist, haben sie sehr schnell auch gesagt, ja nein, das mit den Hochhäusern, das war nur so ein bisschen provozieren, wir wollten einfach eine Diskussion lancieren und so. Es ist noch überhaupt nicht klar, wie das dann da aussehen wird und das war nur mal so ein erster Entwurf und bla bla. Und dann eben kam dann so ein zweiter Entwurf, jetzt Anfang dieses Jahres raus, der dann zum Beispiel eben schon ganz klar gewisse Kritik und irgendwie aufnimmt. So, es gibt keine Hochhäuser mehr, ist leider nicht farbig, aber in der farbigen Version sieht man, dass auch ganz viel mehr Grün da ist. Es sieht so ein bisschen lockerer und weniger dicht gebaut aus und so. Also das ist halt, würde ich sagen, ihr Versuch, so ein bisschen den Widerstand den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem man sagt, ja, ihr rennt da gegen was an, was gar nicht real ist und ihr habt Angst vor etwas, das wir gar nicht, auch nicht wollen. Und ihr könnt ja immer noch mitreden und das wird immer noch alles, ist immer noch alles offen und so weiter. Dass das aber rein rhetorisch und auf der Bildebene ist, ist dann eigentlich, wenn man sich mit der Sache ein bisschen näher beschäftigt, auch sehr, sehr deutlich. Also gerade so ein zentrales Dokument, das die Regierung ans Parlament geschrieben hat oder verfasst hat vor einem Jahr, eineinhalb, weist eigentlich sämtliche alternativen Bau- oder wie sagt man, Möglichkeiten, was da sein könnte, weist es eigentlich von sich und es läuft eigentlich darauf hinaus, dass das Einzige, was da wirklich Sinn macht, oder das Einzige, was sie wollen, ist ein sehr dicht bebautes, gemischtes, Profit- oder geldabwerfendes neues Quartier mit Standort, also mit Zentrumsfunktion und attraktiv und so. Ja. Eben, dass sie teilweise das Vokabular übernommen haben, habe ich schon erwähnt. Zum Teil haben sie auch versucht, unsere Argumente umzudrehen, im Sinne von, ja, aber wenn hier nur ein Park hinkommt, dann steigt der Preisdruck auf die Wohnungen in den Quartieren. Und so. Also das ist so, eigentlich ganz lustig teilweise, aber es ist irgendwie, ja. Ja, ich glaube, ich mache hier mal einen Punkt.
Ja, das wäre jetzt ein bisschen das gewesen, was wir vorbereitet haben. Jetzt eben, ich habe über kritische Infrastruktur erzählt, über den Hafen, wo du noch mehr dazu gesagt hast. Dann haben wir jetzt noch über das Projekt an sich und so ein bisschen darüber gesprochen, was so ein bisschen der Widerstand gemacht hat oder was auch so ein bisschen eine Erfahrungswerte sind, die wir so ein bisschen gewonnen haben in diesen vier Jahren. Und jetzt gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten für eine Diskussion. Das hängt so ein bisschen davon ab, was die Leute Lust haben zu diskutieren. Je nachdem geht es dann ziemlich in eine andere Richtung, oder? Das ist wie so, für uns ist in dem Sinne alles okay. Ja.